Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung.
Schwarze Akte. Judy hat noch den ganzen Tag vor sich. Einen ganzen Tag lang voller Sightseeing-Highlights in Philadelphia, USA. Sie kommt eigentlich aus der Nähe von Boston, eine gute Flugstunde entfernt. Sie ist gerade mit ihrem Mann Jeffrey in Philadelphia, der hier an einer Konferenz teilnehmen wird. Judy will aber die Zeit für sich nutzen und sich so lange die Stadt anschauen.
Nach dem Hotelfrühstück schultert sie ihren roten Rucksack und bricht auf. Auf dem Tagesprogramm stehen unter anderem die Liberty Bell, ein wichtiges Symbol der amerikanischen Unabhängigkeit. Ein geschichtsträchtiger Ort, denn hier wurde 1776 die Unabhängigkeitserklärung der USA unterzeichnet. Beide Attraktionen sind ein zentraler Bestandteil, wenn man sich mit der amerikanischen Geschichte auseinandersetzen möchte.
Tagsüber sollen es um die 20 Grad werden. Perfekt also, um sich langsam mit der Millionenstadt vertraut zu machen. Und sollten Judys Knie irgendwann wieder Probleme machen, dann kann sie sich ja einfach in einen der zahlreichen lilafarbenen Flash-Touristenbusse setzen und die Stadt ganz entspannt an sich vorbeiziehen lassen. Vielleicht steigt sie ja am Philadelphia Museum of Arts aus. So spart sie sich eine Stunde Fußweg. Sie muss dabei nur die Uhr im Blick behalten.
Denn abends ist sie noch mit ihrem Mann verabredet. Sie wollen sich im Hotel treffen und anschließend gemeinsam zu einer Cocktailparty gehen, die im Rahmen von Jeffreys Konferenz stattfindet. Gegen 17.30 Uhr trifft Jeffrey im Hotel ein. Aber von Judy fehlt jede Spur. Mit jeder Stunde, die quälend langsam vergeht, werden seine Sorgen größer. Und das leider auch berechtigt. Denn seine Frau Judy wird niemals am Hotel ankommen. Und damit herzlich willkommen zur Schwarzen Akte, eurem Zuhause für True Crime, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, mit mir Patrick Strohbusch und...
Und mit mir, Anne Luckmann, hallo! Und wie ihr gerade schon von uns im Intro erfahren habt, verschwindet Judy plötzlich mitten am Tag in Philadelphia. Und zwar am 10. April 1997, an einem Donnerstag. Ihr Verschwinden ist genauso mysteriös wie alles, was danach noch passieren wird. Die große Frage, die sich durch die heutige Folge ziehen wird, lautet: Wo ist Judy? Aber um sich der Antwort nähern zu können, wollen wir euch zuerst von Judy und ihrem Mann Jeffrey erzählen und was sich um den Tag ihres Verschwindens herum alles so abgespielt hat.
Judy heißt eigentlich Judith und wurde am 15. Dezember 1946 geboren. Sie ist zum Zeitpunkt ihres Verschwindens also 50 Jahre alt. Judy lebt in Newton, Massachusetts, eine Stadt mit ca. 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern in der Nähe von Boston. Jeffrey ist ihr dritter Ehemann. Die beiden waren erst seit 5 Monaten miteinander verheiratet, bevor sie plötzlich mitten in Philadelphia verschwindet. Aber in einer Beziehung sind sie schon gute 10 Jahre. Da auch Jeffrey schon mal verheiratet war, beide also gescheiterte Ehen hinter sich haben, sind sie mit der nächsten Ehe etwas zögerlich. Sie lassen es langsam angehen. Erst nach 7 Jahren Beziehung ziehen sie zusammen und nach 10 Jahren heiraten sie, im September 1996.
Judys erster Ehemann hat die USA ganz plötzlich verlassen, weil er so dem Einzug in den Vietnamkrieg entgehen wollte. Mit ihrem zweiten Ehemann Charles bekommt sie 2 Kinder. Tochter Amy und Sohn Craig. Aber auch die beiden lassen sich schnell wieder scheiden. Judy ist dann mit 2 kleinen Kindern ganz alleine zu Hause und zu diesem Zeitpunkt hat sie nur einen Highschool-Abschluss. Aber sie beißt sich durch und macht eine Ausbildung zur Hauskrankenpflegerin.
Und in diesem Lebensabschnitt lernt sie dann ihren dritten Mann kennen, Jeffrey. Doch bevor die beiden sich kennenlernen und verlieben, lernt Judy zuerst seinen Vater kennen. Judy arbeitet mittlerweile ja als Krankenpflegerin für häusliche Pflege. Und Mitte der 1980er Jahre pflegt sie Jeffreys Vater für eine Woche, nachdem er sich einer Halsoperation unterziehen musste.
Judy kümmert sich auch wirklich hingebungsvoll um seinen Vater. Sie geht in ihrem Job richtig auf und tut alles, damit sich ihre Patientinnen und Patienten auch wohlfühlen. Und dafür wird auch mal improvisiert. Denn einmal fehlt zum Beispiel ein geeigneter Halter für den Infusionsbeutel von Jeffreys Vater. Also wird Judy kreativ und löst das Problem mit Hilfe einer Gardinenstange, die den Beutel dann hält. Diese Anekdote wird Jeffrey später erzählen.
Auch Jeffrey ist, wie gesagt, bereits einmal geschieden und hat eine erwachsene Tochter aus dieser Ehe. Er arbeitet als Rechtsanwalt mit Schwerpunkt im Gesundheitswesen. Er vertritt zum Beispiel die Northeast Pharmaceutical Conference, eine Organisation von Forschenden aus hauptsächlich Neuengland.
Durch die Betreuung von Jeffreys Vater lernen sich Judy und Jeffrey also kennen. Sie mögen sich und treffen sich danach weiter. Die beiden verlieben sich ineinander und verbringen ihre gemeinsame Zeit gerne bei Basketballspielen und im Theater. Jeffrey beschreibt seine Frau in einer Folge Unsolved Mysteries als fürsorglich, liebevoll, verantwortungsbewusst und jemanden, den er sehr liebt. Judys Freundin Carolyn schätzt an ihr, dass sich Menschen allein durch Judys Art besser fühlen. Man fühlt sich einfach wohl in ihrer Gegenwart, erzählt die Freundin.
8 Monate nach ihrer Hochzeit wollen die beiden zusammen verreisen. Und zwar soll es nach Philadelphia gehen, in den US-Bundesstaat Pennsylvania. Hier findet vom 9. bis 11. April 1997 eine Konferenz statt, an der Jeffrey teilnimmt. Die beiden wollen die Chance nutzen und Berufliches und Privates miteinander verbinden. Während Jeffrey an Workshops und Vorträgen teilnimmt, will sich Judy die Stadt ansehen. Nach der Konferenz wollen sie noch Freunde in New Jersey besuchen, gute 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt. Wenn sie schon mal in der Gegend sind, ist das doch ein schöner Abschluss ihrer Reise.
Werbung. Werbung Ende.
Zeitlich betrachtet befinden wir uns jetzt also am Tag vor Judys Verschwinden, am 9. April 1997, ein Mittwoch. Judy und Jeffrey machen sich am Vormittag auf den Weg zum Logan International Airport in Boston. Dort wollen sie nämlich den Flieger um 13.30 Uhr nach Philadelphia nehmen. Doch leider gibt es hier gleich das erste Problem, denn Judy stellt am Flughafen fest, dass sie ihr Ausweisdokument, ihren Führerschein, zu Hause vergessen hat. Das ist eine absolute Katastrophe, denn den braucht sie unbedingt, um fliegen zu können.
Das US-Verkehrsministerium hat erst kürzlich neue Richtlinien eingeführt, die sogenannten FAA-Vorschriften für Federal Aviation Administration. Demnach müssen Fluggesellschaften die Identität der Passagiere überprüfen, bevor sie fliegen dürfen. Das klingt für uns heutzutage völlig normal, aber wir sind im Jahr 1997. Also vor dem Angriff auf das World Trade Center am 11. September 2001. Erst danach wurden die Regeln im Flugverkehr deutlich verschärft.
Judy darf ohne ihr Ausweisdokument also kein Flugzeug besteigen. Sie schlägt ihrem Mann daher vor, dass er den Flug ohne sie antreten soll. Er hat vor Ort schon die ersten beruflichen Termine, die er wahrnehmen muss. Also fliegt Jeffrey schon mal alleine vor. Judy fährt währenddessen nach Hause, holt ihren Führerschein und nimmt einfach einen späteren Flug. 6 Stunden später, als eigentlich geplant, nimmt Judy dann auch die Maschine um 19.30 Uhr und landet am Abend in Philadelphia.
Vom Flughafen aus nimmt sie sich ein Taxi zum Doubletree Hotel. Hier treffen sich Judy und Jeffrey gegen 22 Uhr in der Lobby des Hotels, in dem übrigens auch die Konferenz stattfindet. Wahrscheinlich tut es Judy leid, dass sie nicht nochmal zu Hause gecheckt hat, ob sie auch wirklich alles für die Reise eingepackt hat. Als Entschuldigung für ihre Vergesslichkeit bringt sie Jeffrey Blumen mit, als versöhnliche Geste. Am Abend besprechen die beiden die kommenden Tage und Judy erzählt ihrem Mann, was sie sich alles in der Stadt anschauen möchte.
Der nächste Morgen, Donnerstag, der 10. April 1997. Jeffrey wacht noch vor seiner Frau auf und verlässt ganz leise das Hotelzimmer. Er will Judy nämlich auf gar keinen Fall wecken. Er geht nach unten in den Frühstücksraum des Hotels und kehrt ungefähr gegen 9 Uhr ins Zimmer zurück. Da steht Judy bereits unter der Dusche. Er ruft seiner Frau durch die angelehnte Badezimmertür zu, dass sie unbedingt das Frühstück probieren müsse. Das sei nämlich außergewöhnlich gut. Und Judy antwortet ihm scherzhaft, dass sie dann wohl keine Zeit verlieren darf und genauso rausgehen solle, wie sie gerade ist, also völlig nackt.
Jeffrey vergewissert sich vermutlich auch nochmal, dass Judy ihre Verabredung für den Abend auf dem Schirm hat. Sie wollen sich um 17.30 Uhr im Hotelzimmer treffen, um dann gemeinsam auf eine Cocktailparty zu gehen, die im Rahmen der Konferenz in den Räumlichkeiten des Hotels stattfindet. Aber bis dahin wünscht er ihr einen tollen Sightseeing-Tag. Dann verabschiedet er sich von seiner Frau. Da weiß er noch nicht, dass dieser Augenblick das letzte Mal sein wird, in dem er Judy lebend sieht.
Die Stunden vergehen. Das Leben vieler Menschen dreht sich ganz normal weiter. Einige gehen ihrem herkömmlichen Alltagstrott nach. Einige feiern gerade wichtige Meilensteine. Einige planen das kommende Wochenende. Und für einige wird sich das Leben heute für immer verändern.
Um 17.30 Uhr wartet Jeffrey wie vereinbart im Hotelzimmer auf seine Frau. Die Minuten verstreichen. Judy müsste jeden Moment zur Tür hereinkommen. Der Zeiger der Armbanduhr rückt immer weiter Richtung 18 Uhr. Langsam wird Jeffrey ungeduldig. Judy ist eigentlich eine super pünktliche Person. Er erzählt in einer Folge Unsolved Mysteries, dass wenn jemand pünktlich kam, er in Judys Augen eigentlich schon zu spät war. Es ist also total untypisch für sie, nicht zur vereinbarten Zeit da zu sein. Aber vielleicht haben sie sich einfach missverstanden.
Jeffrey ist sich da nämlich nicht mehr so sicher. Vielleicht hatten sie doch vereinbart, sich in der Lobby oder direkt auf der Party zu treffen. Die beginnt um 18 Uhr. Vielleicht war Judy ja schon früher von ihrem Sightseeing-Tag zurück, hat sich zurechtgemacht und ist schon runtergegangen. Jeffrey macht sich also selbst auf den Weg zur Party und hält dort Ausschau nach seiner Frau, kann sie aber nirgends entdecken.
Er wechselt jetzt mehrmals zwischen Cocktailparty und Hotelzimmer hin und her. Immer in der Angst, seine Frau auf dem Weg knapp verpassen zu können. So langsam wächst seine Sorge, sein Brustkorb wird schwer und dieses komische Gefühl im Magen verspricht nichts Gutes. Wo bleibt Judy? Gegen 18.15 Uhr, eine Dreiviertelstunde nach der vereinbarten Zeit, informiert Jeffrey den Concierge darüber, dass seine Frau verschwunden ist. Der telefoniert sämtliche Krankenhäuser in der Umgebung ab. Vielleicht hatte Judy ja einen Unfall und ist in der Notaufnahme. Vielleicht ist sie nicht dazu gekommen, Bescheid zu geben.
Aber nein, keines der Krankenhäuser hat eine Patientin aufgenommen, die zu Judys Beschreibung passt. Einerseits ist das natürlich eine gute Nachricht, andererseits erklärt es nach wie vor nicht ihre Abwesenheit. Jeffrey gibt die Suche im Hotel auf. Er verlässt sowohl die Cocktailparty als auch sein Hotelzimmer, denn er hat eine Idee. Er verlässt das Hotel und hält draußen ein Taxi an. Er bittet den Fahrer, die Route abzufahren, die die Flash-Touristenbusse der Stadt abklappern. Denn Judy hatte ihm ja erzählt, dass sie diese Stops vielleicht auch abfahren will. Wer weiß, vielleicht findet er sie ja an einem der Busstops.
Er erzählt in der Folge Unsolved Mysteries, dass er Angst hatte, dass ihr etwas zugestoßen sei. Dass er zu diesem Zeitpunkt aber noch geglaubt habe, dass er sie finden wird. So clever die Idee mit der Busroute auch war, so ernüchternd ist das Ergebnis. Denn keine Spur von Judy. Jeffrey ruft seine Stiefkinder Amy und Craig in Boston an und erzählt ihnen vom Verschwinden ihrer Mutter. Sie sollen bitte zum Haus von Judy und ihm fahren und nachschauen, ob es vielleicht Nachrichten auf dem Anrufbeantworter gibt. Vielleicht findet sich dort ja ein Hinweis auf Judys Verbleib. Vielleicht ist Judy in Panik geraten und hat sich nur an ihre eigene Telefonnummer erinnert. Vielleicht hat sie selbst eine Nachricht auf den AB gesprochen. Aber leider endet auch diese Idee in einer Sackgasse. Judy bleibt wie vom Erdboden verschluckt.
Gegen Mitternacht wendet sich Jeffrey dann an die Polizei in Philadelphia und meldet seine Frau als vermisst. Aber Judy ist ja eine erwachsene Frau mit freiem Willen, die sich theoretisch bei niemandem abmelden muss. Sie kann tun und lassen, was sie will. Auch wenn es das freiwillige Abtauchen inmitten einer Millionenstadt ist. Die Beamten müssen Jeffrey daher erstmal vertrösten, denn er kann erst nach 24 Stunden eine Vermisstenanzeige stellen. Vielleicht taucht Judy ja in den nächsten Stunden wieder auf.
Jeffrey aber kann nicht einfach nur stillsitzen und abwarten. Dafür ist er viel zu besorgt. Er wendet sich an den Bürgermeister von Philadelphia und an ein Mitglied des Repräsentantenhauses von Pennsylvania. Beide waren ebenfalls bei der Konferenz und daher ist ihm der Zugang zu den beiden hohen Repräsentanten auch so einfach möglich. Jeffrey beklagt sich bei ihnen über die abweisende Haltung der Polizei.
Die Nacht ist ein einziger Albtraum. Er kann nicht schlafen, sitzt die Zeit im Hotelzimmer ab und wartet jede Sekunde darauf, dass Judy vielleicht doch einfach so zur Tür hereinspaziert. Aber er wartet vergeblich. Sie kommt nicht. 24 Stunden, nachdem er Judy zuletzt gesehen hat, stellt Jeffrey eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Dieses Mal begegnen ihm die Beamten auch mit Höflichkeit und Respekt. Also vielleicht ist das dem Gespräch mit dem Bürgermeister am Vortag geschuldet, wer weiß. Trotzdem wird er ein paar Monate später erzählen, dass ein Detective Judys Verschwinden als Midlife-Crisis abgestempelt und ihr Verschwinden gar nicht richtig ernst genommen habe. Er soll ihr sogar angedichtet haben, dass sie ja nur nach Aufmerksamkeit suche. In abgeschwächter Form bestätigt das dieser Detective später auch sogar gegenüber dem Boston Globe.
Ansonsten, so berichtet es Jeffrey, war die Polizei von Philadelphia soweit kooperativ. Aber eine Sache, die hat ihm natürlich gar nicht gefallen. Dazu zitieren wir jetzt mal den Polizeihauptmann John McGinnis. Der hat gegenüber dem Philadelphia City Paper Folgendes gesagt. Wenn man sich die Statistiken ansieht, werden 85-90% der Frauen von jemandem getötet, der ihnen sehr nahe steht. Einem Familienmitglied, einem Ehepartner oder einem Freund. Statistisch gesehen müssen wir Jeffrey als Verdächtigen betrachten, bis bewiesen ist, dass er kein Verdächtiger ist.
Die Polizei nimmt also im ersten Schritt den Ehemann unter die Lupe. Ein Verdacht der Beamten ist, dass Judy vielleicht überhaupt gar nicht erst nach Philadelphia gereist ist. Vielleicht wurde ihr Verschwinden ja von Jeffrey nur vorgetäuscht. Dieser Verdacht kann aber sehr schnell widerlegt werden, denn der Rezeptionist des Hotels kann bestätigen, dass Judy in Philadelphia war. Zwar hat Jeffrey den Check-in übernommen, weil er ja auch schon früher angereist ist, aber der Rezeptionist kann bestätigen, dass er Judy im Hotel gesehen hat. Auch ein Teilnehmer der Konferenz erinnert sich an sie. Er hat Judy nämlich in der Lobby gesehen. Die Polizei aber bleibt weiterhin skeptisch.
Die Beamten sehen sich auch das Hotelzimmer genauer an. Vielleicht gibt es ja dort Hinweise auf ihren Verbleib. Erstmal scheint alles normal zu sein. Judys Sachen sind noch da, bis auf die, die sie am Donnerstag bei sich trug. Zum Beispiel ihren roten Rucksack samt Portemonnaie und Bargeld. Eine Sache erscheint aber ungewöhnlich. Die Kleidung, die Judy zurückgelassen hat, wurde anscheinend überhaupt nicht getragen. Sie finden keine schmutzige Wäsche. Für die Beamten deutet das darauf hin, dass Judy sowohl auf dem Flug von Boston nach Philadelphia als auch am Tag ihres Verschwindens dieselbe Kleidung getragen haben muss. Zumindest das Reiseoutfit müsste doch irgendwo im Hotelzimmer liegen. Laut Judys Tochter Amy sei das aber ein typisches Reiseverhalten für ihre Mutter und gar nicht ungewöhnlich.
Wir haben auch von einem Lügendetektor-Test gelesen, dem sich Jeffrey unterziehen sollte und den er angeblich verweigert hat. Da haben wir uns natürlich direkt gefragt, ja warum? Wenn er nichts zu verbergen hat, dann kann er den Test doch easy machen. Jeffrey hingegen behauptet, dass er den Test überhaupt nie verweigert habe, sondern nur darauf bestanden habe, dass er vom FBI und nicht der Philadelphia Police durchgeführt wird, also der zentralen Sicherheitsbehörde der Vereinigten Staaten und somit einer höheren Instanz.
Polizeihauptmann McGinnis sagt, dass Jeffrey da aber längst gewusst habe, dass sich das FBI nicht an den Ermittlungen zum Verschwinden seiner Frau beteiligen würde. Er wusste also, dass sie seinen Lügendetektortest nicht betreuen werden. Er hat demnach etwas verlangt, von dem er bereits wusste, dass es nicht eintreten wird. Und auch da wieder, warum?
Jeffrey engagiert übrigens selbst auch noch Privatdetektive, die ihm bei der Suche nach Judy helfen sollen, denn er scheint den Bemühungen der Polizei nicht so richtig zu vertrauen. Jeffrey, Freunde und Verwandte, die verteilen auch Flugblätter mit einem Foto von Judy in der ganzen Stadt und bitten so um Hinweise. Sie verteilen auch Vermisstenplakate an Krankenhäuser der Umgebung. Irgendwann muss Jeffrey aber wieder zurück nach Hause, nach Boston. Aber auch von dort tut er alles, was er kann, um seine Frau zu finden. Er lässt zum Beispiel weitere Flyer mit dem Vermisstenplakat seiner Frau drucken und faxt diese nach Philadelphia.
Judys Verschwinden am helllichten Tag erregt natürlich auch schnell die Aufmerksamkeit der Zeitungen. Nur kurze Zeit nach ihrem Verschwinden wird bereits darüber berichtet. Vielleicht auch durch die Medienpräsenz kommen einige Hinweise bei der Polizei rein, die weiterhelfen könnten. Die meisten Zeugen, die sich melden, behaupten, Judy in der Stadt gesehen zu haben. Andere Zeugen berichten wiederum von Sichtungen außerhalb der Stadt.
Viele Zeugen beschreiben eine Frau, die zu Judys äußerem Erscheinungsbild passen könnte. Doch statt erwarteter Hoffnungen bringen viele Sichtungen mehr Verwirrung und Fragen als Aufklärung mit sich. Denn die Frau, die als Judy beschrieben wird, die soll psychische Probleme gehabt haben. Zumindest beschreiben viele, dass sie diesen Eindruck hatten. Von psychischen Problemen wissen aber weder Jeffrey noch die restliche Familie irgendwas. Wir erzählen euch jetzt von einigen Sichtungen mal ein bisschen detaillierter, weil die teilweise echt skurril sind.
Ein Zeuge berichtet, Judy im Society Hill Hotel gesehen zu haben. Das ist eher so eine billige Absteige. Also, was sollte sie dort gewollt haben? Die Angestellten des Hotels erinnern sich bei der vermeintlichen Judy an eine merkwürdige Frau, die sie unter Kollegen nur als Weirdo of the Week, also Spinnerin der Woche, betitelt haben. Die Frau soll vom 13. bis 15. April ein Zimmer als H.K. Rich Collins gemietet haben. Zur Erinnerung, Jeffrey hat sie das letzte Mal am 10. April gesehen, also 3 Tage vorher. Falls das wirklich Judy war, wo hat sie in der Zwischenzeit geschlafen?
Während ihres Aufenthalts im Hotel hat sich diese Frau auch wirklich super seltsam benommen. Einmal soll sie zum Beispiel vor einem geöffneten Fenster masturbiert haben. Und sie soll in unverständlicher Sprache Selbstgespräche geführt haben. Dabei sah es so aus, als würde sie beten. Sie soll außerdem laut gerufen haben, dass der Kaiser ihr Geld überweisen würde, wenn sie es denn brauchen sollte, um ihren Aufenthalt zu verlängern. Vielleicht geht's euch auch so wie uns, aber das passt alles irgendwie überhaupt nicht zu der Judy, die wir bisher kennengelernt haben.
Ein anderer Augenzeuge berichtet von einer Frau, die er an der Kreuzung Broad Street, Ecke Locust Street gesehen hat. Gegen 15 Uhr an dem Tag, an dem Judy zum letzten Mal gesehen wurde, also am 10. April. Das ist genau die Kreuzung vor dem Doubletree Hotel, in dem Jeffrey und Judy übernachtet haben. Er könnte also wirklich die echte Judy gesehen haben, die von ihrem Sightseeing-Tag zurück ins Hotel kommt. Diese Frau habe auf ihn aber irgendwie desorientiert gewirkt. Und das passt aber wieder nicht so richtig zu dem Eindruck, den Jeffrey von seiner Frau an diesem Tag hatte.
Der Eindruck der Desorientiertheit wird auch noch von weiteren Zeugen gestützt. Eine Person beschreibt zum Beispiel eine Frau, die Judy ähnelt und verstört gewirkt habe, nicht ganz bei Sinnen. Diese Sichtung wurde im Penn's Landing Viertel gemacht, an einer Flashbus-Haltestelle. Gute 2 Kilometer östlich vom Doubletree Hotel am Delaware River.
Sowohl die Polizei als auch Judys Familie glaubt nicht daran, dass es sich bei den Sichtungen einer desorientierten und seltsamen Frau um Judy handelt. Sie glauben, dass alle Zeugen eine obdachlose Frau gesehen haben, die Judy erstaunlich ähnlich sieht. So ähnlich, dass sogar Judys eigener Sohn Craig einmal kurz gedacht hat, seine Mutter zu sehen, als die obdachlose Frau auf der anderen Straßenseite an ihm vorbeigelaufen ist. Vermutlich handelt es sich bei all den Sichtungen also wirklich um die obdachlose Frau, die nicht Judy ist.
Die Sichtungen, die von der Polizei als glaubwürdig eingestuft werden, konzentrieren sich auf die Route der Flash-Touristenbusse. Da wäre zum Beispiel ein Hotelangestellter, den die angebliche Judy am Morgen ihres Verschwindens gefragt haben soll, wo denn die nächste Bushaltestelle sei. Und ein Busfahrer erzählt, dass er Judy am frühen Nachmittag desselben Tages an der Front Street, Ecke South Street abgeholt habe und sie in der Nähe ihres Hotels ausgestiegen ist. Das könnte also passen. Front Street, Ecke South Street, befindet sich übrigens im Penn's Landing Viertel, wo ein Zeuge sie ja gesehen und als desorientiert beschrieben hat. Was ist da jetzt dran? Ging es Judy vielleicht wirklich nicht gut?
Es gibt noch weitere Sichtungen einer Frau, die auf Judys Beschreibung passt. So soll sie das Greyhound-Busterminal der Stadt betreten und kurze Zeit später wieder verlassen haben. Judys Familie glaubt, dass sie hier vielleicht nur schnell die öffentliche Toilette benutzen wollte und nicht vorhatte, mit dem Bus in eine andere Stadt zu fahren. Greyhound-Busse sind nämlich sowas wie die Flixbusse hier bei uns.
Außerdem wurde sie angeblich in der Nähe von Philadelphias Chinatown gesehen. Judy liebt chinesisches und thailändisches Essen, also vielleicht wollte sie hier irgendwo zum Mittagessen gehen. Von einer kuriosen Sichtung möchten wir euch aber noch erzählen. Und zwar soll eine Frau, angeblich Judy, im Warenhaus Macy's Kleider geshoppt haben. Und zwar in der Deptford Mall, Auf der anderen Seite des Flusses, ungefähr 20 Kilometer südlich vom Hotel, in dem Jeffrey und sie übernachtet haben. Sie könnte theoretisch mit dem Bus dorthin gefahren sein.
Sowohl die Verkäuferin als auch eine Kundin wollen die Frau im Laden als Judy erkannt haben. Die vermeintliche Judy soll gesagt haben, dass sie etwas für ihre Tochter kaufen möchte. Dass die mitgebrachten Klamotten ihrer Tochter aber leider meistens gar nicht gefallen würden. Judys Tochter Amy bestätigt, dass das tatsächlich stimmt. Judy würde ihr öfter mal etwas mitbringen, was ihr dann aber meistens nicht so gut gefällt. Die Verkäuferin beschreibt eine Sache, bei der alle aufhorchen, nämlich den roten Rucksack. So einen hatte Judy ja auch wirklich am Tag ihres Verschwindens bei sich. Was dann aber wieder nicht so richtig ins Bild passt, ist ein Mädchen, das die Frau bei sich hatte. Einige Quellen schreiben davon, dass die vermeintliche Judy ein fremdes Mädchen im Geschäft als ihre Tochter ausgegeben hat, was die total merkwürdig fand. Judys echte Tochter Amy war es jedenfalls nicht.
Nach all den Zeugenaussagen und vermeintlichen Sichtungen machen wir jetzt einen kleinen Zeitsprung, 5 Monate später. Wir machen auch einen Ortswechsel, nämlich in den Pisgah National Forest, ungefähr 1000 Kilometer von Philadelphia entfernt. Der Pisgah National Forest ist ein riesiger Laubwald und für seine hohen Gipfel, beeindruckenden Wasserfälle und stark bewaldeten Hänge bekannt. Er ist über 500.000 Hektar groß, also 2-mal so groß wie das Saarland, nur mal so zum Vergleich. Hier gibt es endlos lange Wanderwege und viele Möglichkeiten zur Erholung in der Natur.
Es ist der 7. September 1997. Ein Vater und sein Sohn sind gerade auf der Jagd nach Rehen in der Nähe eines Picknickplatzes mitten im Wald, ungefähr 15 Kilometer von der Stadt Asheville in North Carolina entfernt. Sie finden am späten Nachmittag etwas, was niemand jemals finden will. Etwas, das eingehüllt in einer blauen Decke vor ihnen liegt. Sie stoßen auf menschliche Knochen, auf Kleidung, die teilweise noch am Skelett dranhängt und einige andere Gegenstände, die hier vor ihnen verstreut auf dem Waldboden liegen. Vermutlich haben Tiere einige der sterblichen Überreste in der Umgebung verteilt.
Die Knochen werden in die Gerichtsmedizin gebracht und untersucht. Ein Gerichtsmediziner aus North Carolina kann auch schnell erste Erkenntnisse liefern. Die Knochen stammen von einer weißen Frau, die zwischen 40 und 55 Jahre alt sein muss. Die Frau muss außerdem eine schwere Arthritis im Knie gehabt haben und hatte umfangreiche Zahnbehandlungen hinter sich. Er schätzt, dass diese Frau schon seit ein paar Monaten tot ist.
Die Ermittler kommen zu dem Schluss, dass die nicht identifizierte Verstorbene keines natürlichen Todes gestorben ist. Sie wurde ermordet. Aufgrund zahlreicher Schnitte an ihrem BH und ähnlichen Schnittspuren an ihren Rippen sind die Ermittler davon überzeugt, dass sie erstochen wurde. Und es dauert auch gar nicht lange, bis man einen Namen hat, bis die Polizei weiß, wer die tote Unbekannte ist.
Ein Krankenhausarzt in Franklin, North Carolina, ungefähr 100 Kilometer vom Fundort der Toten entfernt, der liest einen Artikel in der Zeitung, in dem über die nicht identifizierte Leiche berichtet wird. Ein eh schon schrecklicher Artikel, den er da liest, aber irgendwas in seinen Erinnerungen regt sich da. Es gab doch da mal diese Flugblätter, denkt er sich. Flugblätter einer vermissten Person aus Philadelphia. Er faxt der Polizei dort also diesen Zeitungsartikel, den er gerade gelesen hat.
Die wiederum kontaktieren direkt Jeffrey und bitten ihn um zahnärztliche Unterlagen seiner Frau. Damit ließe sich die Identität der unbekannten Leiche als die von Judy bestimmen oder ausschließen. Judys Zahnarztunterlagen werden an die Gerichtsmedizin in Asheville geschickt, der Stadt in der Nähe des Fundorts. Mithilfe dieser Unterlagen werden nun alle Gewissheit bekommen. Die sterblichen Überreste der Frau aus dem Pisgah National Forest können eindeutig der 50-jährigen Judy zugeordnet werden. Judy ist tot. 5 Monate nach ihrem spurlosen Verschwinden bekommen Jeffrey, ihre Kinder, Familie und Freunde zumindest endlich eine Frage beantwortet. Der Schmerz ist natürlich riesig und kaum zu ertragen.
Auch, weil natürlich längst nicht alle Fragen beantwortet sind. Denn wie kam Judy ins fast 1000 Kilometer entfernte Gebiet rund um Asheville? Was wollte sie in diesem Nationalpark? Wer könnte ein Motiv gehabt haben, sie zu ermorden? Judy hat laut ihren Hinterbliebenen überhaupt nie den Wunsch geäußert, mal in diese Gegend zu reisen. Und selbst wenn, dann hätte sie das ja auch einfach mit ihrem Mann machen können. Sie kannte auch niemanden dort, den sie vielleicht hätte spontan besuchen können. Also was ist am 10. April 1997 passiert, als Judy mitten in Philadelphia verschwunden ist?
Jeffrey spricht in der Folge Unsolved Mysteries über den Moment, als er erfahren hat, dass die unbekannte Tote seine Frau Judy ist. Er sagt, dass er das einfach nicht geglaubt habe. Auch Tochter Amy kommt in der Sendung zu Wort. Sie ist sehr emotional und weint. Sie sagt, dass man ja weiß, dass die eigenen Eltern irgendwann sterben, aber doch nicht so früh.
Aus einer Vermisstensuche wird jetzt also eine Mordermittlung. Die Beamten der örtlichen Polizei übernehmen ab jetzt die Leitung. Nachdem bekannt wird, um wen es sich bei der toten Frau aus dem National Forest handelt und dass es um ein Kapitalverbrechen geht, werden die Bewohnerinnen und Bewohner von Asheville aufgefordert, sich mit Hinweisen zu melden. Einige Personen glauben sich auch daran zu erinnern, dass sie tatsächlich eine Frau in der Stadt gesehen haben, die auf Judys Beschreibung passt. Und zwar im April, also dem Monat, in dem Judy in Philadelphia verschwand. 4 Zeugen bestätigen das unabhängig voneinander.
Da wäre zum Beispiel eine Einzelhandelskauffrau aus Asheville. Sie berichtet von einer Begegnung mit der vermeintlichen Judy in ihrem Laden im April. Ein paar Tage nach ihrem Verschwinden. Sie beschreibt Judy als wachsam und sympathisch. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass es irgendwas an Judy gab, was Hinweise auf eine Verwirrt- oder Desorientiertheit geben könnte. So wie es ja einige Zeugen in Philadelphia beobachtet hatten. Die Verkäuferin und Judy unterhalten sich und Judy erzählt, dass sie aus Boston komme. Die beiden kommen ins Plaudern, denn die Verkäuferin erwidert, dass sie eine Freundin namens Judy in Boston habe. Judy soll ihr daraufhin erzählt haben, dass sie auch Judy heiße, was für ein lustiger Zufall. Sie erzählt weiter, dass ihr Mann Anwalt sei und gerade für eine Konferenz in Pennsylvania ist. Judy würde ihn dort begleiten.
Und irgendwie finde ich das ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig, was Judy hier alles der Verkäuferin aus ihrem Leben erzählt, oder? Also ja, Wohnort ist ja vielleicht noch okay, vielleicht hört man das ja auch anhand ihrer Sprache. Aber einer völlig fremden Person das irgendwie alles erzählen, auch was der Mann beruflich macht und so, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt machen.
Man könnte es Foreshadowing nennen. Also ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so komisch, dass die Verkäuferin an sich mit ihr über sowas redet. Ich finde es eher komisch, dass, Judy ihr das an sich überhaupt alles erzählt.
Ja, von sich aus.
Genau, so als würde sie vorbereiten, diese ganzen Infos, dass die halt weitergegeben werden, als hätte sie irgendjemanden im Nacken vielleicht,
ja,
der sie verfolgt.
Du meinst, als hätte sie die Information mit Absicht gestreut, damit man später schneller auf sie zurückkommt.
Ganz
nicht nur
genau.
Anhand der optischen Beschreibung, sondern auch dem, was sie erzählt hat, ja. Aber merkwürdig ist das auf jeden Fall und dazu kommen jetzt ja noch weitere Zeugen, die auch interessante Sachen sagen. Zum Beispiel ein Angestellter des Biltmore Estate, einem Museum in Asheville. Denn auch der will sich daran erinnern, Judy im April dort in Asheville gesehen zu haben. Der Besitzer eines Campingplatzes in der Nähe des Fundorts ihrer sterblichen Überreste, der erinnert sich, dass Judy in einem grauen Auto am Campingplatz vorbeigefahren sei. Dieses Auto war voller Kisten und Taschen und Judy soll ihn gefragt haben, ob sie auf dem Gelände im Auto übernachten dürfe. Das hat er verneint und daraufhin sei sie weitergefahren.
Der 4. Zeuge besitzt einen Feinkostladen in der Gegend. Er berichtet dem Philadelphia City Paper, dass Judy in einem grauen Sedan vor seinem Laden gefahren sei und Sandwiches im Wert von $30 gekauft habe. Aber nicht nur das. Sie hat noch einen kleinen Spielzeug-LKW gekauft. Aber für wen? Und wem gehört das graue Auto, das 2 Zeugen unabhängig voneinander beobachtet haben? Der Kauf der Sandwiches könnte darauf hindeuten, dass Judy eine längere Fahrt oder eine Wanderung geplant hatte. Die örtlichen Ermittler halten all diese Sichtungen jedenfalls für glaubwürdig. Sie glauben, dass Judy freiwillig in diese Gegend gereist ist und dass ihr erst hier in Asheville etwas Schreckliches passiert ist.
Darauf deuten nämlich auch ein paar Dinge hin, die am Fundort der Leiche bemerkt wurden. Sie schien nicht alleine unterwegs gewesen zu sein. Wahrscheinlich war sie in Begleitung der Person, die sie dann ermordet hat. Judys Leiche ist nicht nur in eine blaue Decke gehüllt, sondern ist auch noch mit Kleidung bestückt. Die Knochen stecken in einer Jeans und in Thermounterwäsche. An den Füßen trägt sie Wanderschuhe. Das ist aber nicht die Kleidung, die sie laut Jeffrey und anderen Zeugen in Philadelphia getragen hat. In Judys Taschen finden die Polizisten weder ihr Portemonnaie noch einen Ausweis. Auch nicht ihren roten Rucksack übrigens, den sie ja immer bei sich getragen hat.
Dafür aber ein blauer Vinylrucksack, den Judys Familie nie zuvor an ihr gesehen hat. Was die Familie auch nicht als Judys Besitz zuordnen kann, ist die teure Sonnenbrille der Marke Bollée, die neben ihr gefunden wird. Judy hätte niemals so viel Geld für eine Sonnenbrille ausgegeben, zitiert Polizist Sam Constance die Familie in Unsolved Mysteries. Gehören der blaue Rucksack und die teure Sonnenbrille also Judys Mörder?
In den Taschen ihrer Kleidung finden die Polizisten $80 Bargeld. Und ganz in der Nähe der Leiche, da stoßen die Ermittler noch auf ein Hemd, das in der Erde vergraben wurde. Wem das gehört, ob Judy es vielleicht sogar selbst gekauft hat, das weiß man leider nicht. In diesem Hemd werden noch einmal $87 in Bar gefunden. Zusammen ergibt das also knapp $170. Die Menge an Bargeld passt auf jeden Fall zu Jeffreys Aussage, dass seine Frau zum Zeitpunkt ihres Verschwindens um die $200 bei sich hatte. Und es stützt die Aussage des Feinkostladenbesitzers, dass Judy für die fehlenden $30 Sandwiches gekauft hat.
Die Ermittler schließen aus der Tatsache, dass sowohl Bargeld als auch der diamantbesetzte Ehering noch vor Ort waren, dass es sich nicht um einen Raubmord handeln kann. Detective Sam Constance glaubt, dass Judy erst am Fundort im Nationalpark getötet und nicht schon ermordet dorthin gebracht wurde. Selbst in sehr guter körperlicher Verfassung wäre es schwierig gewesen, einen leblosen Körper den Hang hinaufzutragen. Wie schon in Philadelphia verdächtigt die Polizei erstmal den inneren Kreis, allen voran Ehemann Jeffrey, etwas mit dem Tod seiner Frau zu tun zu haben.
Judys Freundin Carolyn, die wir zu Beginn der Folge schon mal kurz erwähnt haben, die befeuert die Spekulation mit ihren Aussagen, die sie in Unsolved Mysteries von sich gibt. Denn sie spricht von Eheproblemen, die Judy und Jeffrey gehabt hätten. Jeffrey und Judys Kinder dementieren diese Gerüchte allerdings. Jeffrey sagt, dass es natürlich auch in ihrer Ehe mal Unstimmigkeiten gegeben habe, aber dass er glaubt, dass Judy glücklich mit ihm war.
Die Polizei aber muss jede mögliche Theorie durchdenken und prüfen. Nichts darf übersehen werden, allen Hinweisen muss nachgegangen werden. Und so lautet eine Theorie, dass der Ehemann seine Frau entweder selbst ermordet haben könnte oder den Mord in Auftrag gegeben hat. Man überprüft nochmal Jeffreys Alibi für die Zeit von Judys Verschwinden im April 1997 und geht Judys Tagesablauf Schritt für Schritt durch. Das einzige Zeitfenster für ihre Ermordung wäre die erste Nacht in Philadelphia gewesen, am 9. April 1997. Die Nacht der Ankunft in der Stadt, denn Jeffrey hat erst am nächsten Tag, am 10. April gegen 18 Uhr, die Sorge geäußert, dass seine Frau verschwunden ist.
Das Zeitfenster hätte dann aber weniger als 24 Stunden betragen, um einen Mord zu begehen. Mal angenommen, Jeffrey wäre gegen 19 Uhr am Ankunftsabend Richtung Asheville gefahren. Denn da kam Judy ja erst in Philadelphia an. Dann wäre er frühestens gegen 4 Uhr morgens angekommen. Dann hätte er vor Ort seine Frau ermorden, die Leiche durch unwegsames Gelände in den Nationalpark bringen und begraben und die ganze Strecke auch wieder nach Philadelphia zurückgefahren sein müssen. Vor spätem Nachmittag wäre er also nicht zurück gewesen. Jeffrey wurde am 10. April aber morgens beim Frühstück im Hotel gesehen und auch auf der Konferenz können viele bestätigen, dass er anwesend war.
Und noch etwas spricht aus Sicht der Ermittler dagegen, dass er etwas mit dem Mord an seiner Frau zu tun hat. Denn Jeffrey hat schwere gesundheitliche Probleme, nämlich krankhaftes Übergewicht. Die Krankheit macht es sehr unwahrscheinlich, dass er die Leiche seiner Frau zum Fundort hätte bringen können. Die Pfade dorthin sind nicht so einfach zu bewältigen, schon gar nicht mitten in der Nacht. Und dazu kommt, dass ja ein paar Zeugen Judy tagsüber in Asheville gesehen haben wollen. Ihr merkt also, das passt alles überhaupt nicht zusammen. Jeffrey kann nichts damit zu tun haben. Tochter Amy steht voll hinter Jeffrey und sagt, Er ist ein ehrlicher Mann, der nicht mal bei seinen Steuern betrügen würde.
Werbung. Werbung Ende.
Böse Zungen behaupten trotzdem, dass er einen Auftragsmörder engagiert haben könnte, um seine Ehe auf einfache Art zu beenden. Aber den hätte er dann ja auch bezahlen müssen. Und es gibt keine Auffälligkeiten in seinem Bankaccount. Außerdem waren beide ja schon mal geschieden. Eine Scheidung mehr oder weniger ist dann ja auch egal, oder? Und ich glaube kaum, dass ein professioneller Auftragsmörder dann eine teure Sonnenbrille und einen blauen Rucksack einfach so neben der Leiche zurückgelassen hätte, die ihn dann ja verraten könnten.
Ein Beamter wirft die Theorie in den Raum, dass Judy vielleicht nur eine kleine Auszeit von ihrer Ehe nehmen wollte und daher nach Asheville gereist ist. Judys Freundin Carolyn sagt gegenüber Unsolved Mysteries: Ich glaube, dass etwas in Boston passiert ist, das sie dazu veranlasst hat, eine gewisse Zeit von Jeff weg zu sein. Auch Detective Sam Constance, der den Fall untersucht hat, glaubt, dass Julie freiwillig in die Gegend von Asheville gekommen ist. Aber warum hätte sie sich dann noch mit ihrem Mann zur Cocktailparty im Hotel verabreden sollen, wenn sie doch eigentlich abhauen wollte? Das hätte sie ihm doch einfach sagen können, dass sie die Zeit für sich braucht. Laut Jeffrey hat nichts darauf hingedeutet, dass sie Freiraum bräuchte.
Für Tochter Amy ergibt das alles überhaupt keinen Sinn, dass ihre Mutter Philadelphia verlassen hat und nach Asheville gefahren ist. Es ergibt keinen Sinn, dass sie in Asheville gefunden wurde. Und es ergibt keinen Sinn, dass ihr jemand wehtun wollte. Und warum hat sich ihre Mutter auf eine Wanderung eingelassen? Ihre chronische Knieverletzung würde ihr nach längerer Belastung nämlich Schmerzen verursachen, sodass ihr das Wandern auf dem Gelände auf Dauer schwerfallen würde.
Und überhaupt, warum sollte Judy ihre Kinder, ihre Familie und Freunde im Unklaren darüber lassen, wo sie ist? Sie weiß doch, dass sich alle furchtbare Sorgen machen würden. Tochter Amy weiß, dass ihre Mutter Jeffrey geliebt hat und dass man jemanden, den man liebt, sowas einfach nicht antut. Und wenn sie doch freiwillig gegangen ist, dann muss ja etwas Schreckliches passiert sein, bevor sie die Möglichkeit hatte, anzurufen und Bescheid zu geben.
Daher glaubt die Familie, dass Judy einen Unfall hatte. Vielleicht hat der dazu geführt, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wer sie ist. Tochter Amy sagt dazu: Ich habe gedacht, dass meine Mutter nicht wusste, wo sie war und dass sie sich in der Stadt verlaufen hat. Das wiederum würde übrigens auch dazu passen, dass einige Zeugen in Philadelphia ja eine desorientierte, verwirrt wirkende Frau gesehen haben, die zu Judys Beschreibung passt.
Aber das würde immer noch nicht erklären, wie sie ins 1000 Kilometer entfernte Asheville gekommen ist. Ist sie ihrem Mörder schon in Philadelphia begegnet? Hat er sie dorthin verschleppt? Kannte sie ihn? Oder hat sie ihn zufällig in Asheville kennengelernt? Freundin Carolyn erzählt, dass Judy so eine Person ist, die ganz einfach andere Menschen kennenlernt und dann Zeit mit ihnen verbringen kann. Alle Menschen waren gut zu Judy. Das macht sie aber gleichzeitig angreifbar für Menschen, die Böses im Sinn haben. So entsteht eine neue Theorie rund um den Mord an Judy.
Die Ermittler fragen sich nämlich, ob sie vielleicht Opfer eines Serienmörders wurde. Im Zuge dessen gibt es so einige Namen, die eine Rolle spielen könnten. Da wäre zum Beispiel Gary Michael Hilton, der auch National Forest Serial Killer genannt wird. Er war zum Zeitpunkt, als Judy ermordet wurde, 50 Jahre alt. Er ermordete zwischen 2007 und 2008 vier Menschen in North Carolina, Georgia und Florida. Und falls ihr aufmerksam zugehört habt, dann war der Mord an Judy ja schon 10 Jahre früher, im Jahr 1997. Zeitlich betrachtet würde das nicht in die Reihe passen.
Aber auch wenn der National Forest Serial Killer für 4 Morde verurteilt wird, nämlich in Florida zum Tode und in Georgia und North Carolina zu lebenslanger Haft, wird er eben auch mit anderen, ungelösten Mordfällen in Verbindung gebracht. Kriminologen halten es nämlich für unwahrscheinlich, dass er erst in seinen 60ern mit dem Töten angefangen hat. So bringen die Ermittler Judy und Gary Michael Hilton miteinander in Verbindung. Eines seiner Opfer wurde in einem ähnlichen Zustand in der Nähe des Fundorts von Judys Leiche gefunden. Die Ermittler gehen dieser Spur nach, können aber keine Hinweise auf seine Beteiligung in Judys Fall finden.
Ein anderer Name wird auch immer mal wieder in Verbindung mit Judys Fall erwähnt, nämlich Lewis Kyle Wilson. Er wird wegen Kidnapping und brutaler Körperverletzung einer Prostituierten in der Umgebung rund um Asheville verurteilt. Oder Richard Allen Jackson, der 1994 im Pisgah National Forest aktiv war. Er hat eine junge Joggerin entführt, sexuell missbraucht und ermordet. Er saß aber im Gefängnis, als Judy verschwand und ermordet wurde. Letztendlich konnte aber keiner der drei bekannten Mörder mit Judys Mord in Verbindung gebracht werden.
Der Bundesstaat North Carolina, in dem Judys sterbliche Überreste gefunden wurden, und Jeffrey setzten gemeinsam eine Belohnung in Höhe von $17.000 für Hinweise aus, die zur Aufklärung des Falls führen. Jeffrey rudert beruflich als Anwalt zurück und nimmt nicht mehr so viele Fälle an. Er hat auch nach der Tragödie ein gutes Verhältnis zu Judys Kindern, Amy und Craig. Jeffrey stirbt schließlich im Januar 2005, im Alter von 59 Jahren, 8 Jahre, nachdem die Leiche seiner Frau gefunden wurde. Er stirbt, ohne jemals Antworten und Aufklärung bekommen zu haben, ohne jemals erfahren zu haben, wer seine Frau umgebracht hat.
So viele Fragen und so wenige Antworten. Bis heute gibt es keine heiße Spur, keine Erklärung, was Judy am 10. April 1997 in Philadelphia erlebt hat. Was ihr passiert ist und warum sie 1000 Kilometer weiter südlich tot aufgefunden wurde. Auch wenn ungeklärte Verbrechen für einige von euch unbefriedigend sind, weil wir hier kein richtiges Ende erzählen können, so ist das Leben manchmal leider so. Manchmal gibt es keine Antworten auf alle Fragen. Besonders für die Hinterbliebenen ist das wohl am allerschlimmsten zu ertragen, keine Antworten zu bekommen, die ihnen vielleicht dabei helfen könnten, das Geschehene zu verarbeiten. Für sie ist das die bittere und traurige Realität.
Meinst du, der Fall wird irgendwie jetzt in der heutigen Zeit, also der technische Fortschritt bringt ja immer wieder auch neue Möglichkeiten mit sich und wir haben ja auch wirklich jede Menge Theorien und Ansätze hier irgendwie. Meinst du, der Fall wird vielleicht in der Zukunft noch gelöst werden, besonders mit so vielen möglichen Theorien?
Also ich würde es mir natürlich auf jeden Fall wünschen, dass uns die Technik da irgendwann helfen könnte. Und ich meine, wie du gerade gesagt hast, es gibt ja so ein paar Ansätze oder ein paar Richtungen, in die man mal denken könnte, ja, die meistens mit Fragen beginnen. Ne? Also warum hatte sie zum Beispiel dieses Wanderoutfit an, von dem wir alle gesagt haben, das kennen wir gar nicht, das wird sie sich ja freiwillig gekauft und angezogen haben. Weil warum sollte man jemanden zwingen, Wanderkleidung zu tragen, um ihn dann im Nationalpark umzubringen, weißt du? Also selbst wenn man auf andere Wanderer trifft, dann hätte Judy sich ja trotzdem bemerkbar machen können, dass sie gerade in Not ist. Also ja, das ergibt für mich irgendwie schon mal nicht so viel Sinn. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass ich auch glaube, wie die örtliche Polizei, dass sie schon mal freiwillig nach Asheville gekommen ist. Was denkst du?
Auf jeden Fall. Also sehe ich ganz genauso wie du und auch wie die Polizei in dem Fall. Ich denke mal, bis zu einem gewissen Zeitpunkt hat sie alles irgendwie freiwillig gemacht. Und auch, ne, wir haben ja gehört, dass sie einfach viel mit Freunden, also nicht ne, mit auch Unbekannten, die werden dann schnell zu Freunden, denn deswegen, aber viel mit Unbekannten einfach auch connected und mit denen viel erzählt und dann vielleicht genau an die Person geraten ist, die ihr was Böses will. Ich vermute mal, dass es dann wirklich in die Richtung gegangen ist. Für mich ist die allergrößte Frage nur wirklich, warum Asheville? Wie ist sie wirklich dahin gekommen?
Ja, und warum? Ne? Also warum erzähle ich meinem Mann, ich mache hier so einen sightseeing Tag, viel Spaß bis heute Abend zur Party. Vor allem mit dem Hintergrund, dass, wenn sie sich wirklich hätte von Jeffrey trennen wollen, dann hat Judy ja sogar schon 2 Scheidungen hinter sich. Also das wird ja kein Grund gewesen sein, von ihm wegzulaufen. Und auch niemand hat irgendwas von Gewalt zum Beispiel erzählt, also dass er ein gewalttätiger Mann wäre, von dem sie hätte Angst haben müssen oder so. Also ihr Verhalten in Asheville ergibt für mich irgendwie Sinn, also dass sie da gesehen wird beim Shoppen und kauft ein Sandwich und 2 Leute haben ja auch unabhängig voneinander dieses graue Auto beschrieben. Und auch da, wenn sie da Hilfe gebraucht hätte, hätte sie sich ja bemerkbar machen können durch Worte, durch Blicke. Aber für mich ist auch das allergrößte Mysterium, klar, neben ihrer Ermordung, wie ist sie da hingekommen? Also 1000 Kilometer, das ist ja quasi einmal von Norddeutschland nach Süddeutschland. Das ist schon echt eine krasse Strecke, so. Also auch mit so einem Greyhound-Bus ist man da echt eine lange Zeit unterwegs. Und ja, vor allem dieses Mysterium, das hat mich in der Recherche wahnsinnig gemacht, dass man keine Anhaltspunkte hatte, wie ist diese Frau da hingekommen?
Und auch generell diese Sonnenbrille und dieser blaue Rucksack, wo niemand gesagt hat, das würde sie niemals tragen und das gehört ja auch überhaupt gar nicht. Hat das irgendwie jemand einfach dort, ja, Vergessen, ist da irgendein Unfall passiert und jemand ist abgehauen aus Angst vielleicht?
Ja, aber wenn du da gerade aus Versehen vielleicht eine Person ermordet hast, also checkt man dann nicht trotzdem, ob man alles eingesammelt hat? Also gerade der Rucksack, finde ich, der sollte ja schon auffallen. Bei der Sonnenbrille gut, wenn die irgendwie im Laub gelandet ist, dann verstehe ich das schon noch. Oder vielleicht war es ja auch dunkel, also ne, vielleicht hat die Person in der Dunkelheit nichts gesehen. Aber warum dann die Sonnenbrille? Also auch da ergibt keinen Sinn.
Absolut. Also ich meine, wenn heutzutage ein Unfall passiert, du hast ein Handy immer bei dir, ne? Aber wir dürfen ja nicht vergessen, zu der Zeit nicht so einfach möglich. Also vielleicht, als es passiert ist, war die Person, also vielleicht waren sie zu zweit irgendwie unterwegs. Und wer weiß, vielleicht hat ein Tier sie angegriffen und die andere Person ist dann einfach weggerannt und konnte dann einfach vor Angst, hat niemandem irgendwie Bescheid gesagt. Deswegen wissen wir es auch nicht.
Ja, aber die Person hat sie auf jeden Fall ermordet, weil es wurden ja Einstichspuren in ihrer Brust und im BH und so gefunden. Also die Person, mit der sie unterwegs war oder die dazugekommen ist, die hat sie schon im vollen Bewusstsein ermordet, nämlich erstochen. Also irgendwer will da was verschleiern, vergisst dann aber trotzdem zwei auffällige Gegenstände vor Ort. Also das alles ergibt von vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn. Irgendjemand da draußen kennt aber die Antwort auf alle offenen Fragen. Also hoffentlich werden auch eines Tages Judys Hinterbliebene, allen voran natürlich ihre Kinder, denn Jeffrey ist ja leider schon verstorben, endlich Antworten bekommen. Was glaubt ihr? Was könnte hier passiert sein? Könnte an einer der Theorien, die wir euch heute vorgestellt haben, was dran sein? Also wir haben euch hier bei Spotify auch eine kleine Umfrage reingestellt. Ihr könnt hier gerne mitmachen oder auch einen Kommentar drunter schreiben. Und dann bleibt uns am Ende nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer gerne über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Oder wenn ihr uns auch folgt, dann verpasst ihr nämlich keine neue Folge der Schwarzen Akte. Und ansonsten wie immer gerne Feedback bei Instagram. Und dann hören wir uns nächsten Dienstag überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Falco Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der Julep Studios.
Hier sind Laura
und Sarah
von 15%, unserem neuen True Crime Podcast. Dort behandeln wir jeden Mittwoch einen Fall, in welchem eine Frau zur Mörderin wurde und befassen uns mit der Frage nach dem Warum.
Denn nur bei 15% der Menschen, die wegen Mordes gefasst werden, handelt es sich um Frauen. Warum morden Frauen so viel seltener als Männer? Sind es die Umstände?
Oder kommen einige von ihnen schon böse zur Welt?
Jeden Mittwoch behandeln wir exklusiv bei Podimo einen neuen Fall und versuchen, eine Antwort auf diese Fragen zu finden.
Mit dem Link go.podimo.com/% kannst du die Podcast-App kostenlos testen.
Wir freuen uns, wenn du reinhörst. 15%, wenn Frauen töten. Jeden Mittwoch exklusiv bei Podimo.